Ja.
Ja, Biermannski, Johannes.
Johannes bist du, natürlich, ich bin jetzt hier.
Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend, ich habe auf dich gewartet, wunderbar. Ich war nur in der Küche jetzt, aber ich muss auf mein Zimmer kommen, ja? Alles klar, schön. So, jetzt kannst du mir erzählen, was du auf dem Herzen hast.
Ja, lieber Bruder Müller. Kleines Interview, da habe ich ein paar kleine Fragen aufgestellt.
Ja.
Als erstes also, was sagt das Wort Gottes über die Göttlichkeit Christi? Über die Gottheit Christi. Also ich wiederhole, was sagt das Wort Gottes über die Gottheit Christi?
Das Wort Gottes? Ja, Jesus ist der Sohn Gottes.
Ja.
Ist Gottes Sohn.
Ja,
aber er ist nicht Gott.
Ja. Ja. Luther hat ja geschrieben, Kolosser 2,9, die Gottheit.
Ja.
Ne? Und das ist natürlich, er war ja selber Trinitarier, er hat ja an die Dreieinigkeit geglaubt.
Ja, natürlich. Das ist alles richtig. Aber Augenblick, ich will dir gleich was sagen. Das will ich dir doch gleich erläutern. Moment mal. Ja. Muss man schnell aufschlagen hier, die Texte. Ja, so, jetzt komme ich näher dran. Da hast ja, Moment mal. Siehst du, wenn man schnell finden soll, dann findet man es nicht. Aber ich hab's gleich. Du hast ja jetzt einen Text. Oh, in 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 5. Da hast du stehen, denn es ist ein Gott. Und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Du hast ja den schönen Text hier.
Ich habe in der Mängelbibel stehen, es ist ein Gott und ebenso ein Mittler zwischen Gott und
Menschen. Ja, natürlich, hast du das, ja, ein Mittler. Aber Jesus ist nicht Gott. Das hast du ja in aller Deutlichkeit. Du hast ja auch den Text im Matthäus-Evangelium, Augenblick, ich werde gleich aufschlagen. Und da hast du ja die Frage in Matthäus Kapitel 16. Und da kommt ja die Frage, Jesus kam in die Gegend ab Vers 13. Und Caesarea Philippi und fragte seine Jünger, sprach, wer sagen die Leute, dass des Menschen zu uns sei? Und dann wird gezeigt, Vers 14, etliche sagen, du seist Johannes der Täufer, andere du seist Elia, wieder andere du seist Jeremia oder der Propheten einer. Er sprach zu ihnen, jetzt kommt das Wichtige, wer sage denn ihr, dass ich sei? Jetzt heißt der Vers 16, da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und da kommt jetzt Jesus in Vers 17 und sagt, und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig oder glücklich bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das heißt also, er sagt nicht, du bist Gott, sondern er sagt, du bist Christus des lebendigen Gottes Sohn. Und da betont er noch, Jesus selbst, das wusstest du nicht von dir, sondern es hat mein himmlischer Vater dir offenbart. Also da ist eigentlich nichts dran zu rütteln. Also es gibt halt dieses Hin und Her, genau genommen ist ja diese Lehre von der Dreieinigkeit ist ja an und für sich erst im 4. Jahrhundert aktuell geworden. Und vorher ja, ist ja gar keine Rede davon, denn dieser Text in Matthäus 28, 19 ist ja eine spätere Hinzufügung. Die Lehre von der Dreieinigkeit Gottes ist im späten 4. Jahrhundert von der Kirche formuliert worden. Die Bibel selbst enthält eine ausdrückliche Aussage von der Dreieinigkeit Gottes an keiner Stelle. Im biblisch-theologischen Handwerkerbuch von Osterloh und Engeland in Göttingen, das war also die Universitätsbuchhandlung Wandneck und Ruprecht, da steht das ganz deutlich drin. Und dann hast du Dogmen, im engeren Sinn sind die von der Kirche feierlich auf Synoden zur Norm erhobenen Glaubenslehren, ohne deren Anerkennung der Einzelne des ewigen Heils verlustig geht. Das Neue Testament kennt keine eigentlich trinitarischen Aussagen, keine Spekulation über das gegenseitige Verhältnis der drei, in Klammern, Personen der Gottheit. Matthäus 28, 19, ganz deutlich, ist kein echtes Herrnwort, sondern eine spätere Hinzufügung. Die trinitarische Tauformel hat sich in der frühen Kirche aus der einfachen Formel auf den Namen Jesu entwickelt. Das ist eine Anmerkung zu Matthäus 28, 19 in der katholischen Bibel vom Herder Verlag. Da steht da drinnen. Und dann steht drin im Lexikon und Wörterbuch von Brockhaus, Dogma heißt Lehrsatz, Glaubenssatz, übertragen eine Überzeugung, die nicht durch einen Beweis, sondern durch autoritative, durch Konzilkasse der Papst Erklärung gesichert ist. Und dann kommt der Professor Kuitert hier, der hat erst jetzt, neuerlich ist das verfasst worden, Johannes setzt Jesus und Gott nicht gleich. Jesus ist nicht Gott und Gott ist nicht Jesus. Er sagt von sich selbst nicht, dass er Gott sei. Er hebt aber den Anspruch, dass er der wahre Offenbarer von Gott ist, Gott auslegen kann, weil er aus der Welt Gottes stammt. Johannes bietet keinen Anhalt für das Licht vom Licht von Nicäa, 325 nach Christus, das zur Grundlage für die Zwei-Naturen-Lehre wurde. Ja. Also, ja. Da ist eigentlich gar nichts weiter zu machen. Deshalb in der Bibel steht an keiner Stelle. Er hat das Aussehen, naja, natürlich, das verwechseln die oft immer, das Aussehen wie Gott, er ist aber nicht Gott. Das ist dasselbe, wie du manchmal Söhne siehst, da sagst du, der Sohn sieht ja genauso aus wie der Vater. Der Vater ist vielleicht Professor irgendwo und der Sohn geht noch auf die Schule. Aber sie haben gewisse Ähnlichkeiten, da kannst du jetzt nicht sagen, der Sohn ist auch Herr Professor, weil er aussieht wie sein Vater. Also, es ist der Sohn, Jesus ist der Sohn Gottes. Und deswegen ist da eine im Aussehen eine gewisse Ähnlichkeit. Das steht da extra drin, im Aussehen. Nicht in der Art, dass er derselbe ist, sondern es sind zwei Personen. Und Jesus sieht aus wie sein Vater, ist es aber nicht. Das ist das Entscheidende. Und deswegen ist mir unverständlich, dass man in unserer Gemeinschaft da von dieser Lehre der Dreieinigkeit so das ernst nimmt, dass sogar der Komische, den wir hier haben, der Präsident da von Amerika, der ja, das hast du ja mitgekriegt, deutlich sagt, dass also, liebe Geschwister, steht fest zur biblischen Wahrheit, dass die Gottheit in drei göttlichen gleichwertigen Personen besteht. Manche verkündigen möglicherweise abwegige und verwirrende Häresie, sagt er. Also so etwas. Der sagt, also die Gottheit besteht in drei göttlichen gleichwertigen Personen. Wir haben ja keine drei Götter. Da steht ja schon, was heißt denn das erste Gebot? Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ja. Bete sie nicht an. Es gibt nur einen Gott und das ist Gott, der Vater im Himmel, ist nicht Jesus. Jesus ist sein Sohn. Also wenn du das alles genau betrachtest, da musst du dir sagen, das ist also alles sonderbar. Die Lehre, ja, das habe ich ja schon erzählt hier, und da hat er da so eine Idee da entwickelt. Nur, wenn ich jetzt so lese, ach ja, da hast du noch 2. Korinther 13, Vers 14, da steht im ABC Band 6 drinnen, also ich sage, unser adventistisches Bibelkommentar. Ich übersetze dir jetzt ins Deutsche. Der Text in Vers 14, also in 2. Korinther 13, Vers 14, erschien in keiner Handschrift früher als im 8. Jahrhundert nach Christus. Das war eine spätere Hinzufügung, kein ursprünglich eingegebener Bericht. Das ist die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und der Glaube an Gott und die Gemeinschaft des Heiligen, da haben wir früher immer gesungen, Abschluss, das war die Gnade. Aber dieser Text ist erst im 8. nachchristlichen Jahrhundert, sagt unser adventistischer Bibelkommentar, erst im 8. nachchristlichen Jahrhundert eingefügt worden. Also du kriegst von der biblischen Sicht her keinen Hinweis, dass Jesus Gott ist.
Ja, der Vers in 2. Korinther ist mir bekannt, dass es eine Fälschung ist.
Ja, eben deswegen, und das wundere ich mich, dass die Gemeinschaft bei uns da in den 50er Jahren da so reingedruckt hat, obwohl sie sich über das andere mehr oder weniger hinwegsetzen. Und das ist das, was ich nicht verstehe, denn diese Matthäus 28:19 ist auch erst zugefügt worden im 4. nachchristlichen Jahrhundert, ab dem Konzil zu Nicäa und zu dem Konzil Konstantinopel.
Ja, das stimmt, da hast du auch schon gleich meine zweite Frage beantwortet, fast, oder sag mal, doch. wenn man an die Gottheit Christi glaubt, welche Folgen hat das bezüglich des ersten Gebotes, der 10 Gebote?
Naja, das ist ja das. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Mann. Ich bin der Herr, dein Gott, steht ja extra da. Und du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist ja das. Und das betont im 4. Paragraphen, das noch einmal im 4. Gebot, wenn er vom Sabbat spricht. Er ist Gott alleine derjenige, der zusammengewirkt hat, auch bei der Schöpfung. Hast du das im Johannes Kapitel 1, Vers 1, da wird es auch immer vergurgelt. Und vergessen sie ganz, dass es eigentlich nicht Jesus war, sondern dass Gott in seiner Göttlichkeit durch Jesus gewirkt hat. Aber Jesus ist alleine nicht der Schöpfer, der wird immer fantasiert, Jesus wäre der Schöpfer, der Jesus. Jesus war der im Auftrag Gottes, Hebräer Kapitel 1, Vers 1, hast du das ganz deutlich. Gott war der Begründer der Welt und er hat das durch Jesus Christus gestaltet. Also an erster Stelle steht immer wieder Gott, der Vater.
Ja, der Messias war der Werkmeister.
Ja, natürlich. Alles richtig. Und deswegen also verstehe ich unsere, die sonst so klug sein wollen, unsere leidenden Leute da, die Herren Professoren und was da alles rumläuft, die so klug sein wollen, aber in dieser Weise sich anpassen. Das ist ja die Anpassung. Ich habe hier von Ellen White in Testimonies Band 5 Folgendes. Mir wurde gezeigt, dass der Geist der Welt die Gemeinde schnell durchsäuert. Ihr folgt dem gleichen Pfad wie das alte Israel. Es besteht das gleiche Abfallen von eurer heiligen Berufung als Gottes abgesondertes Volk. Ihr habt Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Eure Eintracht mit den Ungläubigen hat das Missfallen des Herrn hervorgerufen. Ihr erkennt nicht, was zu eurem Frieden dient, und bald ist es vor euren Augen verborgen. Eure Missachtung, dem Licht zu folgen, wird euch in eine weitaus ungünstigere Stellung bringen als die Juden, über die Christus ein Wehe aussprach. Das kannst du nachlesen, Testimonies Band 5, Seite 75 und 76. Also das ist auch in vielen anderen Texten ja vorausgesagt, wie das sein wird, wenn der Mensch sich nicht an das Wort Gottes hält. Und bei uns hast du ja nicht nur die Geschichte mit der Dreieinigkeit, du hast ja viele andere Sachen auch, hast ja doch die Sache da mit der Frauenordination und viele andere Dinge auch noch, die dazukommen. Und da muss ich dir sagen, wie das jetzt zugeht in unserer Gemeinde, das ist schon gruselig. Aber was willst du machen? Wo willst du sonst hin? Ich bleib da stabil da drin. Ich äußere mich auch in der Sabbatschule, das mache ich. Und wenn der Redner auftreten, die voll von dem Gott, dreieinigen Gott reden, das gehen wir nach Hause und studieren da in der Bibel dann unseren Sabbat. Also das ist eine ganz klare Sache, dass unsere Kirche, ist ja jetzt eine Kirche geworden, dass die schief liegt.
Ja, wie gesagt, das betrifft ja auch alle anderen Kirchen. Das ist ja nicht nur bei dir.
Ja, natürlich. Und da hast du recht.
Wie verhält man sich dann, wenn ein Prediger insgeheim die Gottheit Christi verkündet? Das ist ja auch wieder ein Punkt. Ne, der sagt dann, ja, wenn du nicht an die Gottheit Christi nicht glaubst, dann bekommst du Gnade Gottes.
Wenn der das nicht verkündigt, ne, dann kannst du ihn ansprechen und kannst sagen, was du erzählst, das ist verkehrt. Ich habe das ja auch schon gemacht. Das hat aber gar nichts genützt. Und wenn der trotzdem weiter wurschtelt, dann ist es ja seine Sache. Guck mal, wir haben schon fast 14 Punkte in unserer sogenannten Kirche, die anders sind als die Gemeinde früher. Punkt 1. Keine öffentliche Verkündigung der dreifachen Engelsbotschaft mehr. Anerkennung der, zweitens, Anerkennung der Dreieinigkeit. Drittens, Gastmitglied in der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Viertens, Kontakt mit der Allianz. Und damit sind wir schon in der Ökumene mit drin. Fünftens, damit ja einbezogen, fünftens, in die Ökumene. Mit der Ökumene haben wir an für sich nichts im Sinne, denn die wollen ja alles gleichschalten. Sechstens, Neudruck von großem Kampf ohne Hinweis auf das Papsttum. Drucken die den großen Kampf jetzt, kannst du lesen, da wird vom Papsttum nichts mehr erzählt. Siebtens, Neuerklärung der Offenbarung ohne katholische Kirche, das ist in unserer Sabbatschullektion jetzt. Glaube an theistische Evolution, das ist von der Friedensauer Hochschule aktuell. Glaube an Theisten, die sagen, vor Jahrmillionen ist mal das Leben entstanden, aber nicht durch Zufall, wie die Evolutionisten das sagen, sondern durch Einwirkung Gottes. Das ist der Unterschied, den sie anführen. Und dann hast du die Frauenordination und dann zum Unglück die 28 Glaubenspunkte sind eine Art Credo. Für uns ist unser Glaubensbekenntnis die Heilige Schrift. Das war unsere Auffassung als Prediger früher. Da gab es ja diese 28 Glaubenspunkte nicht. Das ist die Heilige Schrift insgesamt. Wir haben kein Credo, wie das die katholische Kirche hat und auch die evangelische Kirche. Und so haben sie es denen nachgemacht. Wir haben keinen christlichen Lebensstil mehr. Und wir haben eine aufgebauschte Verwaltung. Ungeheure Sekretärschar sind da, sind 8 bei uns aus der Vereinigung. Was die überhaupt machen, weiß ich nicht. Früher waren es mal 3. Dann hast du Homosexuelle und Lesbische werden als normal eingewirkt, also eingesegnet, anerkannt. Und 14. Die Einsegnung von Geschiedenen und Ehebrechern zu Gemeindeältesten. Das ist der Punkt 14, den ich jetzt aufgezeichnet habe. Also all diese Dinge hat es früher nicht gegeben, aber das hat sich jetzt. Wir haben bei uns auf dem Podium sind lauter Ehebrecher. Richtmäßig nach der Heiligen Schrift kommen sie gar nicht in den Himmel.
Also heißt das im Prinzip ganz genau, es sind alle komplett verweltlich, ein kompletter, gigantischer Abfall.
Ja, natürlich. Das ist die Tragödie da. Wir haben ja immer noch extra Versammlung bei der Schwester. Das Abendmahl haben wir auch dort. Weil das Abendmahl, da laden sie alle Kinder mit ein und alle, die nicht getauft sind. Also das heißt, fremde Leute und die Gäste, die laden sie alle ein zum Abendmahl, die machen wir alle mit. Und da muss ich sagen, da habe ich ein ernstes Wort jetzt gesprochen und es kann sein, dass ich eingeladen bin vor dem Ausschuss, weil der Gemeindeälteste, der Bruder Bräuninger, auch keine Lust mehr hat. Der will eine Aussitzung veranstalten, da will er mich einladen, wo ich denn klar mache, wer am Abendmahl teilnehmen kann und wer nicht. Für uns war das früher selbstverständlich. Derjenige, der getauft ist, da gehörten auch die Baptisten dazu, aber alle anderen nicht. Nur die Kindertaufe, die hast du ja nicht akzeptiert. Also wer getauft ist, kann am Abendmahl teilnehmen. Und die heutigen laden alle ein, die da sind, auch die kleinen Kinder, die kriegen auch dann was im Mund gesteckt und können auch den Saft trinken. Und was ist denn das für eine Sache? Und da machen sie sich schuldig, das habe ich einigen schon erzählt jetzt, die zuständig da sind, da machen sie sich schuldig. Wenn einer am Abendmahl teilnimmt und ist nicht getauft, dann muss ich ihn ansprechen danach. und muss ihn darauf hinweisen. Ich habe es früher so gemacht, ich habe diese Leute gefragt, wenn Fremder waren, weil da drinnen waren. Wir hatten ja viele in der Gemeinde. Die Gemeinde hatte über 200 Glieder und die waren beim Abendmahl so gut wie alle da, bis auf die Kranken, die nicht laufen konnten. Und da ist es aufgefallen, das sind zwei Leute vielleicht, die du gar nicht kennst. Und du hast ja am Ausgang die verabschiedet und da hast du die angesprochen. Da hast du gefragt, sind sie zu Besuch hier oder gehören sie unserer Gemeinde an? Und da haben die das erzählt. Ja, ich besuche meine Schwester, die ist auch Gemeindeglied und ich auch. Oder sie sagt, nee, ich bin hier und aus der Nachbarschaft und ich besuche öfter den Gottesdienst und deswegen nahm ich auch am Abend mal teil. Da habe ich die Leute angesprochen, habe gesagt, darf ich sie mal besuchen? Wo wohnen sie denn? Und da bin ich dann hin und da habe ich ihnen das erklärt. Ich sage, wenn sie am Abend mal teilnehmen und auch eventuell Fußwaschen haben es gar nicht gemacht, dann müssen sie sich sicher sein, wenn sie keine Taufe erlebt haben, nützt ihnen das nichts. Mit dem Abendmahl alleine kommen sie nicht ins Reich Gottes hinein. Dann werden sie gerichtet werden und werden nachher verbrannt. Da kriegt man Schauern. Und da waren einige, die haben sich dann entschieden. Ich sage, ich komme zu ihnen und will mal ein bisschen Bibelstudium machen. Und nachher haben sie sich taufen lassen. Aber andere, die haben es nicht gemacht, ne, die blieben dann auch mit der Zeit von der Gemeinde weg. Nur, du musst die unterweisen. Und wenn du das als Prediger nicht machst, dann bist du, das habe ich dem Kollegen da gesagt, dann bist du mitschuldig. Mitschuldig an dem Untergang dieser Leute. Und wenn du mitschuldig bist, kommst du auch nicht ins Reich Gottes. Also, wegen aller Klarheit musst du den vor Augen halten, wenn sie es begreifen sollen. Aber die sind so blöd, dass sie es einfach mit der Hand wegwischen. Ja, das machen wir alle jetzt, das machen wir überall und so fort. Und was willst du da machen? Kannst gar nichts machen. Nur, man hat sie angesprochen und damit bist du schuldlos, wenn die eines Tages nicht im Reiche Gottes erscheinen werden. Ja. Also da gibt es viel zu sagen heutzutage. Es ist auf der einen Seite ganz interessant, auf der anderen Seite sehr traurig. Mein Vater ist ja seit 1910 im Predigtamt gewesen bei dem Konradi, der engste Mitarbeiter von Konradi. Und in Berlin gab es damals eine Gemeinde. Und da war der Verbandsführer, war ja hier Divisionsvorsteher, der Konradi, hatte zugleich auch eine Gemeinde zu betreuen. Und heute ist es ja nicht mehr, haben sie dann verändert, weil es dann viele Einzelstehende gegeben hat und die dann zu einer extra Gemeinde zusammengeschoben wurden und die musste dann der zuständige Vorsteher betreuen. Es war dann die Vereinigungsgemeinde, so hat es auch mein Vater gemacht. Das waren so kleine Gruppen, die sich da gebildet hatten auf dem Lande und die keine ganzen Gemeinden waren. Und da musste sich dann der Gemeinde, also der Vereinigungsvorsteher, musste sich dann drum kümmern. Aber heute hat jeder ein Auto und heute fahren ja die meisten dann, die auf dem Lande wohnen, die fahren dann in die nächste Stadt, wenn sie überhaupt in die Gemeinde gehen. Also es hat sich vieles verändert inzwischen. Aber mein Vater war ja lange Zeit, bis er gestorben ist, war im aktiven Dienst. Das waren also 40 Jahre, bis ich anfing. Ich fing im Jahr 1950 an. Er im Jahr 1910 40 Jahre und ich im Jahre 1950 jetzt auch meinen Dienst gemacht. 40 Jahre und noch länger darüber. Ich bin im Jahr 90 mich dann in den Ruhestand versetzt worden, obwohl ich noch gar nicht in den Ruhestand gehen wollte. Aber die sagt, wenn du 40 Dienstjahre hinter dir hast, dann rechnen wir damit, dass du noch weiter mitarbeitest. Nur wir sparen dein Gehalt dann. Wir sparen dein Gehalt und können dafür einen anderen Prediger. Das haben sie mir erklärt. Na ja, gut. Ich habe dann noch also Gemeinde besucht ständig. Bis vor kurzer Zeit noch war ich jeden Sabbat bin ich da unterwegs gewesen. So ist das. Ja, lieber Johannes.
Hochinteressant, hochinteressant.
Man soll sich nicht erschüttern lassen, gell? Und vieles läuft heute ganz und gar anders, muss ich dir wirklich sagen.
Und die letzte Frage noch, die du schon kennst, stelle ich nochmal. Welche Folgen hat es, wenn man den Sabbat erst am Sonnenaufgang am Sonntag, also ab Sonnenaufgang am Samstag hält?
Naja, es ist ja also Abend und Morgen war der erste Tag und der zweite und der dritte. Und infolgedessen beginnt der nächste Tag am Abend. Abend und Morgen. Also die Nacht und der Tag und dann fängt der nächste Tag wieder an. Du hast ja diese Kassette da, hast du ja angehört. Von denen aus, in der Nähe von Australien, aus Neuseeland. die an und für sich ja auch für die Ablehnung sind, dass Jesus Gott ist. Kannst du dich entsinnen?
Nee, noch nicht. Ich weiß nur, auch Australien, der Adrian Evans, da ist
ja
so ein bisschen nicht so ganz sauber getrennt.
Aha.
Er hat so sozusagen das ewige Leben, so, also das höre ich aus seinen Schriften heraus oder aus seinen.
Ach so, ah ja. Nee, aber sonst, das ganze Schrifttum, was du ja heute hast, ist ja alles auf die Dreieinigkeit eingestellt. Und es sind so intelligente Leute, aber die kannst du ansprechen, aber die, das ist unsere Glaubensauffassung und damit hat sich das. Die überlegen gar nicht, was da eigentlich damit zusammenhängt. Deswegen steht ja im biblischen Text, es werden nur wenige gerettet werden. Und Ellen White, mir leuchtet das heute ein, Ellen White betont ja immer ganz deutlich, höchstens einer von 20 von denen, die in der Gemeinde drin sind. Höchstens einer von 20. Und wenn wir auf der Liste, es kommen ja höchstens 60, aber auf der Liste haben wir 120 Glieder hier bei uns in unserer Gemeinde in Darmstadt-Eberstadt. Und wenn ich das da überlege, das sind es ja noch nie mal 6, die von der ganzen Gemeinde gerettet werden, wenn Jesus wiederkommt. Und das leuchtet mir jetzt ein. Das kapierst.
Nicht nur das, Bruder Müller, der Punkt ist ja 1 zu 20 höchstens.
Wie hoch? Naja, natürlich.
Wirklich, das kann ja auch 60 sein, einer von 60, einer von 100.
Alles klar, aber ich will ja nur sagen, das hat sie geschrieben vor langer Zeit. Und da haben sich manche schon gewundert, aber heute wundere ich mich nicht mehr, wenn ich so die Situation in unseren Gemeinden, da ist nicht nur bei uns so, das ist eigentlich überall dasselbe, in unseren Gemeinden so vor sich geht. Also lass dich nicht erschüttern. Johannes, bleibe stabil. Naja, wenn du Fragen hast, dann kannst du gerne anrufen, gell?
Wunderbar. Dann bedanke ich mich.
Danke bestens. Ich bedanke mich auch für deinen lieben Anruf. Wünsche dir Gottes Segen, viel Freudigkeit.